Sehr schön. Da haben wir es auf jeden Fall, da sind wir sogar schon sehr weit drin. Melchisedek, dem Priesterkönig. Ja. Anvertraute Funde. Hat nie eine Übersetzung Richtung Kilo. Okay, ja. Kamel und Nadelöhr. Der verlorene Sohn. Noch? Bitte? Ach, Zachäus, ja. Ja. Sabine. Oh, gefährliches Kapitel. Kommt aber nachher auch noch in Kürze was dazu. Ja. Judas. Den schreibe ich mal hier dazu. Judas. Ah, ja, danke. Ich schreibe das mal als. Quellenforschung machen würden und das durch die Bibel hindurch untersuchen, dann werden wir feststellen, das wird ein ganz weitesten Sinne alles, was mit damit zu tun hat, und sie wird das ganz, ganz oft begegnen. Letztlich geht es aber gar nicht um unser Geld. Also ich mache jetzt keinen Frontalangriff auf euer Portemonnaie. Ich mache einen Frontalangriff in eine ganz andere Richtung, und zwar in ich mache den einmal hoch, dann nehmt ihr mich hier drüber. Ich bemühe mich dann hier auch stehen zu bleiben. So, okay, es geht also um deine und meine Beziehung zu Gott. Das ist nämlich das Entscheidende. Das steht eigentlich hinter all diesen Geschichten und noch mehr. Und dazu natürlich den Anstoß, genau, habe ich einen Klassiker. Der Text, der oft mit, oder zumindest ein Vers aus diesem Abschnitt, der mit dem Zehnten, dem sogenannten Zehnten in Verbindung gebracht wird. Aus Maleachi 3. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Und ihr, ihr Nachkommen, Jakobs, seid noch immer Jakobs Nachkommen. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich auch euch zuwenden, spricht der allmächtige Herr. Doch ihr fragt, warum oder worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der allmächtige Herr. Bevor wir uns Einzelheiten dabei zuwenden, ich habe das Ganze ja genannt Stichwort Geld. Letzte Woche ging es auch um ein Stichwort Gesundheit, Stichwort Das hat auch bei mir so eine doppelte Bedeutung. Wenn mir etwas einen Stich versetzt, dann kann das mich anstacheln, dann kann das ein Pik sein, wo ich dann sage, aufwachen, hallo, es geht um dich, pass mal auf. Und auch in dieser Doppelung, beim Thema Gesundheit, dieser Stich, dieses Hallo, wach, Leute, Gott gibt uns Möglichkeiten. Und Gesundheit ist eben halt nicht Hauptsache gesund oder eben halt nicht nur Geld regiert die Welt, es geht um mehr. Also vielleicht brauchen wir diesen Stich, dieses Erinnerungszeichen von Gott her. Also zum Hintergrund, dem Volk Israel ging es damals wirklich nicht gut. Man erlebte Dürren, man erlebte kärgliche Ernten und das Wenige, was dann vielleicht noch blieb, das fiel diesem Fresser, also sprich den Heuschrecken zum Opfer. Auch das war dann nochmal wieder ein Problem. Es entstand summa summarum für das Volk der Strich, der gezogen wurde, Gott hat uns im Stich gelassen. Jetzt könnt ihr überlegen, ob wir da Parallelen zu uns heute entdecken. Wenn ich heute unsere Zeit charakterisieren sollte, würde ich es mit einem Wort machen, Unsicherheit. So viel Unsicherheit habe ich wenig erlebt, wie momentan. Corona, die Politiker tappen im Dunkeln und überlegen, wie geht es jetzt im Herbst weiter, was könnte kommen, der Widerspruch und, und. Die Ukraine, kein Mensch weiß so, wie lange dauert das, was wird dabei rauskommen, zack, die Gaspreise, nobody knows, was kommt. Ich habe gestern gerade wieder einen Briefumschlag geöffnet, wo dann auch gesagt, ach, es kommt ja die Umlage und das bedeutet in Cent und summa summarum, ja hurra, dann die Preise, geh mal einkaufen, du wunderst dich auch, was in deinem Portemonnaie noch übrig bleibt, also. Und dann irgendwann kommt Herbst und irgendwann kommt Winter und ob es kälter wird, wie auch immer, ihr merkt Unsicherheit. Und dann als Christ sagen, hat Gott uns damit allein gelassen oder ernten wir nur die Früchte dessen, was wir selber verschuldet haben? Tja, also, und der Vorwurf, Gott, du hast dich verändert. Die Garantie, die du gegeben hast, wo ist das denn geblieben? Ich werde immer für euch da sein. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Gott, was ist denn damit? Das stimmt doch alles nicht mehr. Du hast dich versteckt. Und Gottes Antwort, die ist ernüchternd. Je nach Übersetzung differiert es auch etwas, aber Gott sagt, ich habe mich nicht verändert. Ich bin der Gleiche. Also ich stehe zu meinem guten Namen. Da brauche ich nicht hip für. Das geht bei Gott schon viel länger so. Aber, und das Entscheidende, was uns hier begegnet, sagt Gott sagt, ihr habt euch auch nicht verändert. Und bei euch ist es kein Kompliment. Alles andere als ihr seid und bleibt Jakobs Söhne. Und was meint er damit? Jakob, der Betrüger. Jakob, und ihr seid Betrüger. Das wird nämlich in dem Folgenden ganz schnell deutlich. Dass sie Gott betrügen, dass sie Gott etwas vorenthalten. Nur, wenn man solche Fragen stellt, wie sie hier gestellt werden, warum oder worin sollten wir umkehren, womit sollen wir dich betrogen haben, fehlt da die Einsicht? Nehmen die Leute es nicht wahr? Und ich habe mich interessanterweise für mich selber ganz früh bei Corona, mich ganz früh dieser Frage gestellt, haben wir unsere Lektion gelernt? Will Gott uns vielleicht auch etwas damit sagen? Und ich bin keiner, der immer für alles sofort sagt, Gott, warum hast du das so? Was steckt dahinter? Gott, du hast uns den genommen, du hast uns die genommen. Gott, warum? Nein, aber will Gott uns vielleicht auch etwas deutlich machen? Damals war es so. Dieses kehrt um. Ihr lauft euren eigenen Weg. Ihr macht, was ihr wollt. Ihr habt mich aus den Augen verloren. Fehlt mir? Fehlt uns ein Bewusstsein für das, was wir tun, getan haben? Der Prophet fordert auf, kehrt um. Brauchen wir vielleicht auch so eine Erinnerung, so einen Pieks, sagen, wo bist du dran? Wo bin ich dran? Gott ganz klar in den Blick zu nehmen. Und wir denken immer, das ist jetzt so Druck, Druck, Druck. Nein, Buße. Das Wort ist eigentlich für uns ein Unwort, aber ist eine fröhliche Sache. Ich muss nicht in der Sackgasse stecken bleiben. Und genau das will Gott seinem Volk damals ja auch vermitteln. Also, kann, und ich hake nochmal da ein, kann man Gott denn überhaupt betrügen? Und das Spannende ist ja, man kann wenn wir, ich sage das bewusst, wenn wir Gott weniger geben, als ihm zusteht. Wenn wir Gott weniger geben, als er von uns haben möchte. Was passiert, wenn wir das nicht tun? In dem Text ist die Rede eigentlich vom Fluch. Das heißt, dass Gott auch etwas vorenthält. Und das reicht schon aus, wenn Gott uns seinen Segen nicht mehr gibt, dann bleiben Hände leer. Wenn Gott einfach sagt, ich mache hier mal zu. Wir können es vom Regen her sehr gut nachvollziehen, was passiert, wenn der Regen ausbleibt. Das sehen wir. Guckt euch den Garten an. Wir haben das selbst nach dem Urlaub gemerkt, dass es ein paar Blumen gab, die waren sehr knusprig gewachsen. Also, und wie sieht das aus? Wächst da etwas bei uns knusprig? Gott enthält seinen Segen vor. Und dieser Zusammenhang, der ist, glaube ich, für uns heute von ganz großer Bedeutung, eben wenn Geld die Welt regiert. Wir haben nie genug, unsere Wünsche bekommen Junge, das geht ganz schnell. Und gleichzeitig fragen wir uns, können wir es uns dann angesichts von Inflation und überhaupt noch leisten, näher etwas in diese Box zu tun? Warum denn das? Müssen wir nicht auch da jetzt sehen, den Cent, den Euro dreimal umdrehen? Wie sieht es aus? Gottes Prinzipien für Erfolg. Und vielleicht nicht so Erfolg, dass da ein Bill Gates sagt, das lässt sich umsetzen in das Entsprechende. Oder die anderen oberen 10.000, die ja sagen, ja, da klafft doch etwas. Nein, es geht nicht um ein gefülltes Bankkonto, es geht nicht um eine gelungene Börsentransaktion und nicht im Sinne eines Rezeptes. Ich werde euch gleich 4 Punkte vorstellen, aber nicht, wenn ihr sagt, so, das mache ich jetzt alles und dann funktioniert das auch. So einfach geht es nicht, aber es geht um wichtige Prinzipien Gottes. Und das erste Prinzip ist eigentlich ein Negativprinzip, wenn man so will. Rechne nicht damit, dass Gott dich segnet, wenn du ihm vorenthältst, was ihm zusteht. Und ich möchte es nicht nur aufs Geld beziehen, sondern wir können Gott eine ganze Menge vorenthalten. Wir können Gott unsere Zeit vorenthalten, gemeinsame Zeit mit ihm. Und versteht das bitte nicht, ich mache euch ein schlechtes Gewissen. Nein, es ist ein Anstoß, ein Stich vielleicht. Es geht um die Kraft, die wir nicht für Gott einsetzen wollen, die Anbetung, die wir Gott vielleicht nicht geben wollen, das Gehör, unseren Gehorsam. Gott sagt uns, was wir tun sollen und sagt, na gut, dass wir drüber geredet haben. Ich entscheide aber bitte schön immer noch selber. Guckt euch das an, quer durch die Bibel, läuft so. Oder das Vertrauen, Gott, halte ich an dir fest, wie sieht's aus? Oder Mitarbeit in dem Rahmen, in den Gott mich hineinstellt. Und dann haben wir hatten hier auch so etwas, Hananias und Sapphira. Da wurde auch Geld gesammelt, man verkaufte das Grundstück und reihte sich bei den anderen so mit ein. So ganz einfach, selbstverständlich, ja, wir haben auch alles gegeben. Alles? Eben nicht. Und es war tödlich. Oder im Alten Testament Achans Diebstahl, wo auch etwas, was Gott gehörte, beiseite geschafft wurde. Das waren. Und das, was mich daran erschüttert hat, war, das eine Alttestament, da machen wir leicht einen Haken hinter, sagen, ja, gewesen. Das andere ist nur Hananias und Sapphira, Neues Testament. Was ist, wenn Gott das so ernst nimmt? Was wäre, wenn Gott uns umfallen lassen würde, so wie die beiden? Keine Angst mache, nur es ist passiert. Und das Gute und für mich Ermutigende ist, dass Gott in Vers 10 anders fortsetzt. Er werbt, bringt den kompletten 10. Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, dass es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt doch mich damit auf die Probe, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Also Gott wendet den Blick nach vorne, sagt, das war Vergangenheit, nach vorne hin, da ist Luft. Nach vorne kann etwas passieren. Weil und warum? Weil Gott segnen will. Gott ist nicht derjenige, der jetzt so kleinteilig alles aufrechnet. Der so, ich habe es mal meinem Ex-Schwager gesagt, so etwas führt wie ein Hassbuch. Sagst du, alles, was du verkehrt machst, das notiere ich. Und die große Rechnung, die Christus präsentiert. Gott will segnen, das ist sein Herzensanliegen, sein Wunsch, das Normale. Der Segen des Herrn allein macht den Menschen reich, durch eigene Sorge kann er nichts hinzufügen. Steht so in der Weisheitsliteratur, in den Sprüchen. Das heißt, Gottes Segen besteht zuerst darin, dass er uns beachtet, dass er uns wohlgesonnen ist, dass er uns gnädig ist. Allein das ist schon ganz viel Segen. Damit ist aber eben halt kein Wohlstandsevangelium gemeint. Maleachi redet eine andere Sprache. Gott möchte, dass wir ihm das geben, was er von uns haben möchte. Und das, glaube ich, kann auch noch ganz individuell unterschiedlich aussehen. Was gebe ich Gott? Kommen wir nochmal drauf. Und dann geht es ja weiter. Ein zweites Prinzip. Bringe den ganzen Zehnten. Warum betont er das so? Das gab echt interessante Geschichten im Volk Israel. Man brachte das Tier, was kurz vorm Sterben war. Und das war dann gut genug für Gott. Wir kennen das manchmal auch. Oder vielleicht in unserer Gemeinde nicht, aber ich weiß es an anderen Stellen. Das ist ja noch gut genug für die Gemeinde. Zu Hause taucht es nicht mehr, aber ich gebe es in die Gemeinde. Ui. Oder früher, also es gab kuriose Geschichten. Die gebrauchten Teebeutel, die dann in die Mission geschickt wurden. Ja, also mich schüttelt es dann, aber zu sagen, hey, bringe den ganzen Zehnten, damit ist ein Ernst gemeint, durchaus. Also, und es gibt wirklich viele, viele Bereiche in der Bibel. Wir hätten noch viel ergänzen können. Ich bin froh, dass wir schon so viel gefunden haben. Und Jesus nennt ja auch vieles in seinen Gleichnissen. Und das Thema Geldsammlung zum Beispiel war auch in den ersten Gemeinden durchaus für die Jerusalemer Gemeinde, die ja alles geteilt hatten, ja, war durchaus Thema. Aber was ist denn jetzt mit diesem Zehnten gemeint? Und dazu, ich habe es hier etwas anders notiert, aber ich habe das mal mit Stichworten so in Verbindung gebracht. Erstmalig ist vom Zehnten die Rede, als Abraham, ja, irgendwo habe ich ihn hier, genau da, als Abraham unterwegs ist und zwar seinen Neffen Lot aus Feindes Hand befreit und dann dem Priesterkönig Melchisedek den Zehnten von der Beute gibt. Und sein Motiv ist Dank. Und das finde ich unwahrscheinlich faszinierend. Also nicht Druck oder du musst, ein Auftrag. Nein, einfach aus Dankbarkeit sagt er, ich gebe das. Gebe das. Gott hat ihn beschützt. Gott hat ihn vor seinen Feinden gerettet. Keine Verordnung, kein Gesetz über den Zehnten. All das kam später unter Mose. Aber hier ist noch nicht die Rede davon. Und gleichzeitig wird der Zehnte auch zu etwas ganz Wichtigem. Und zwar im Blick auf das Bewusstsein. Gott gehört alles. Also sprich, in Zahlen 100%. Gott gehört alles. Der Zehnte steht als Pars pro Toto, als Teil fürs Ganze. Damit wird es anerkannt und damit wird auch deutlich, das soll Gott gehören, weil er der Eigentümer ist. Und damit sind wir eigentlich ganz am Anfang unserer Geschichte, dass Gott uns die Erde gegeben hat, zum Bebauen, zum Bewahren, anvertraut. Anvertrautes Gut, nicht Geschenk. Macht mal so lange mit, so hatte ich bei der DDR früher so den Eindruck, die haben so lange gewirtschaftet, bis es nichts mehr zu wirtschaften gab und dann konntet ihr das Ding wiederkriegen. Und dann gab es die Wiedervereinigung. Das ist jetzt mal sehr frech, menschlich, christianmäßig ausgedrückt. Aber sozusagen runtergewirtschaftet und kriegt ihr wieder. Gott hat ganz andere Wünsche, dass wir damit verantwortungsvoll umgehen. Es ist seins, seine Erde, sein Geld, seine Zeit, seine Kraft, die er dir anvertraut. All das ist seins, all das gehört ihm. Und eben halt den kompletten zehnten Teil, und zwar eben halt in voller Höhe, und das hängt auch eben halt mit diesem einem fröhlichen Geber. Dazu 2. Korinther 9, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Klar, also wenig bringt wenig, wenn ich sage, so das Körnchen hier, stelle ich mir vor, so mit Weizenernte, hinterher kann nur schief gehen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Luthertext: Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Klingt bei mir so im Ohr nach. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Es ist ganz gut, dass das keine Kollektenpredigt heute Morgen ist, sondern es geht wirklich um ein geistliches Prinzip. Und dieses fröhliche Geber, das ist wirklich so, wo man sagt, ja, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ich habe eine Kollektenpredigt erlebt, wo ich an einer Schulung teilgenommen habe, einem Leiterkongress, und das Vorzeichen war, es ist kostenlos. Und da gab es eine Viertelstunde lang Kollektenpredigt. Und die Bereitschaft von mir, was zu geben, Ergebnis war, ich habe in der Gemeinde nichts gegeben, ich habe es in meiner Gemeinde gegeben. Ich dachte, ich hätte gerne was gegeben, aber wenn dann so drauf gedrückt wird, die Adresse ist wichtig dabei. Wem gebt ihr es denn? Ihr gebt es nicht Georg, unserem Kassierer. Ihr gebt es nicht, wenn ihr was geben wollt, nicht der Gemeinde. Es wird Gunsten der Gemeinde mitverwendet, ja. Oder wenn wir es für die Allianzmission, letztendlich geben wir es Gott für seine Zwecke. Und deswegen auch, ich glaube, das habe ich hier, ja, das Ziel ist Aufbau des Reiches Gottes. Und das verwendet Gott an ganz unterschiedlichen Stellen. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, zu sagen, Leute, gebt es dort, wo ihr euer geistliches Zuhause habt. Da wird auch etwas gebraucht. Und damit gar nicht mal der Hinweis zu sagen, wir tragen uns selbst etc. Nein, lass es dir von Gott aufs Herz legen. Das alles gehört für mich. Bringe den ganzen Zehnten. Und nicht, und das habe ich auch, habe ich mir zwar nicht notiert, aber habe ich auch erlebt, wenn die Gemeinde nicht das macht, was ich will, streiche ich mein Geld. Gibt es. Leider. Und jetzt das dritte Prinzip. Klang schon an, du darfst Gott allen Ernstes auf die Probe stellen. Ich finde das mega cool, dass Gott sagt, da lasse ich mich drauf ein. Das ist doch mal etwas. Eine klare Herausforderung an uns. Gott fordert dich heraus, stell mich auf die Probe. Ich habe es als, ich weiß nicht, war das Jugendlicher, ich habe es erlebt, wo ich dann auch, man hat dann ja wenig Geld, Taschengeld noch so. Und dann gibst du dann auch was ab und du gibst etwas und sagst, ja, und jetzt eigentlich spare ich doch wohl drauf. Und dann passierte mir, es ist so eingebrannt, es klingelt an der Haustür und vor der Haustür steht unser Postbote und der drückt mir Geld in die Hand. Ist ein Bekannter von uns gewesen. Aber es war, das hat er nicht alle Nasen, es war einmalig vorgekommen, aber genau in der Situation dann so etwas zu erleben, zu sagen, boah, zu sagen, Gott, was war das denn? Damit habe ich nicht gerechnet. Das, ja, also Gott will uns herausfordern, vertraust du mir eigentlich? Oder händelst du das alles wirklich so Online-Banking-mäßig und was weiß ich was, nur die Zahlen zählen, alles andere. Und es gibt ja auch Leute, die verfahren mit ihrem Geld oder mit ihrem Spenden nach dem Motto, was am Ende des Monats noch übrig ist, das ist für Gott. Das Problem ist ja meistens das Umgekehrte, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Aber so dann zu sagen, nee. Na, und manchmal ist das auch an anderen Stellen, machen wir das Gleiche. Wenn ich am Tag noch Zeit habe, dann bete ich noch eben, dann rede ich nochmal mit Gott. Ja, kann man so machen. Oder andere machen es spontan, eben wenn die Kollektenpredigt gut ist, dann kommt da viel zusammen, wenn das Ziel stimmt, okay, und wenn nicht. Oder eben halt, wenn wir unter Druck sind und dann sagen, ich kann es mir nicht erlauben, Gott den Zehnten zu geben. Und ich lasse jetzt mal all das Spitzfindige noch außen vor, brutto, netto und was man da noch alles, all das, das sind für mich Spitzfindigkeiten. Da greift es mit dem Fröhlichen, unwahrscheinlich. Sondern man müsste, wenn ich Maleachi hier ernst nehme, müsste ich sagen, ich kann es mir nicht erlauben, Gott den Zehnten nicht zu geben. Und das wird unterstrichen wirklich durch die Erfahrung von Menschen, die trotz Notlage, trotz Engpässen gesagt haben, nee, an der Stelle knapp's ich nicht. Gott nehme ich nichts weg. Und die, die Erfahrung gemacht haben, man sagt das ja so oft, so Gott lässt sich nichts schenken. Wer opfert, wird gesegnet. Und Gott, das heißt das nämlich auch, will anerkannt werden. Mit der Erlaubnis, der Einladung, ja dem Befehl, es ist eigentlich im engsten Sinne ein Befehl, sagen, prüft mich doch. Und dann zu sagen, ja, ich erkenne an, dass Gott kann und dass Gott will und dass Gott wird und dass Gott genau das so tun kann. Wir sollen Gott auf die Probe stellen und dann sehen, ob wir wirklich zu kurz kommen. Ein letztes Prinzip, vielleicht habt ihr noch viel mehr entdeckt, dann lasst es mich wissen, ich lerne mich auch gerne dazu, ich bin ja auch nicht fertig mit so einem Text. Vertraue auf die Fülle von Gottes Segen. Wenn Gott nämlich im Bild das sagt, ich mache die Schleusen des Himmels auf. Wir wissen, Regen kann Unheil anrichten, aber das meint Gott ja nicht, sondern wirklich, es kann bewässert werden, es kann grünen, da kommt wirklich herab. Und das nicht nur so ein Dröppeln, das habe ich hier die Tage manchmal, laut Wetter-App sagt dann, oh, Regenwahrscheinlichkeit 74%. Und du guckst raus und sagst, irgendwas stimmt hier nicht, falsche Wetter-App. Das war nichts. Oder du trittst mal eben raus und sagst, ja, das waren diese drei Tropfen, bevor die unten sind, sind sie wieder weg. So agiert Gott nicht. Wenn Gott seinen Segen herabschüttet, dann ist das Segen im Überfluss. Gott knausert nicht. Das ist das. Eine Fülle von Gutem. Und das habe ich mir nicht ausgesucht, sondern das, was hier wortwörtlich steht, und das finde ich immer wieder spannend, so etwa solche Entdeckungen dann zu machen in den Texten, da steht eigentlich, Gott verspricht, bis zum geht nicht mehr zu geben. Oder bis zum Mangel an Platz, wenn man sich das so in einem Kornsilo vorstellt, zu sagen, ja, das läuft oben schon wieder raus, da kommt immer noch was nach. Oder bis, laut jüdischem Talmud, bis eure Lippen müde werden, genug zu rufen. Es reicht, es reicht, es reicht, ich habe genug. Das wäre eigentlich so die Reaktion. Das stellt sich Gott vor. In der Weisheitsliteratur Sprüche 3 heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Gott stellt uns nicht ein Minimum zur Verfügung. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Es gibt ja solche Schlagworte, die man irgendwo erlebt. Sondern Jesus hat ja selber gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben oder das Leben in ganzer Fülle. Das heißt, es gibt noch dieses Ding da oben drüber. Und dieser herabgeschüttete Segen soll und wird, so sagt es Gott, in Maleachi 3, Vers 12, über die Grenzen deines Lebens für andere sichtbar werden. Du bist ein gesegneter Mensch. Wäre es nicht super, wenn Menschen an uns das wahrnehmen, an uns sehen können, wie Gott uns segnet und die das auch mit ihm in Verbindung bringen? Nicht von wegen, du hast Glück gehabt oder du warst fleißig oder du bist schon wieder befördert worden oder so etwas. Nein. Mir ging das durch den Kopf. Im Urlaub, ich hatte ja kurz vorm Urlaub Geburtstag, hatte ja die Null und hatte viele liebe Kinder da, kriegt man so einen Sack, da steht dann drauf, alter Sack, mit so allerhand Nettigkeiten drin. Aber was mich bewegt hat, mich hat das an ein Lied von Reinhard May erinnert, What a Lucky Man You Are, wo er von jemand anderem beobachtet wird mit seiner Familie und er geht an ihm vorbei und sagt dann ihm, What a Lucky Man You Are. Und ich habe es meinen Kindern geschrieben. Ich habe gesagt, was für ein glücklicher Mensch bin ich. So habe ich es empfunden, mit meinen Kindern, durch diese Liebe, die mir entgegengekommen ist. Und das wünsche ich mir für uns, dass Gott uns so segnet, dass Menschen sagen, ja, was bist du für ein glücklicher Mensch. Aber es gibt auch noch, zwei Dinge muss ich noch nennen, Vorsicht, Falle. Wir können nämlich jetzt nicht einfach eine mathematische Gleichung aufstellen. Würde ich zwar gerne, wäre toll, wenn man das jetzt so einfach machen könnte. Große Gabe, also wenn du einen 100-Euro-Schein da hinten reintust, viel, 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 viel Segen, kommt dann nur dein Indianergeld rein. Dann kriegst du nur ein ganz klein bisschen so die Woche ab. Funktioniert nicht. Gott bestimmt das selber. Und wir hatten es hier drin, bin ich ganz froh, das Schärflein der Witwe, der Geldbetrag sagt nichts über das Herz aus. Und das ist viel entscheidender. Und ein zweites, ich hatte das ja gesagt, mit dem 100% gehört Gott. Manche nehmen den Zehnten auch als Bestechungsgeld. Gott, du kriegst 10%, mit den 90%, damit mache ich, was ich will. Und da redest du mir nicht rein, ich rede dir ja auch nicht rein, was du mit deinem 10% machst. Läuft auch nicht. Also funktioniert beides nicht, zu sagen, ich darf das für mich verwenden. Nein, alles gehört Gott, ja. Und Gott sagt, du darfst diese 90% verwenden. Aber eigentlich ist das auch meins. Ein anderer Blickwinkel. Und jetzt bist du dran. Glaubst du, dass Gott zu seinen Versprechen steht? Dass er Substanz hat, seine Verheißung? Dann gib ihm den Zehnten. Und ich habe nur vom Zehnten geredet. Eigentlich könnten wir auch noch von Kollekte reden. Das ist das Kleinteilige. Der Zehnte, da habe ich jetzt viel zu gesagt. Und es gibt noch was oben drüber. Das Opfer. Das Opfer, was wirklich wehtut. Ich erspare euch die Geschichte von dem Jungen und dem Hund und dem Kotelett. Wer es wissen will, kann es nachher kriegen. Also, glaubst du, dass Gott dahinter steht? Glaubst du, dass aller Segen von Gott kommt? Dann gib doch auch dann den Zehnten, wenn es dir schwerfällt. Und willst du ernsthaft den Zehnten geben, dann mach das so wie die Korinther. Jeder soll immer am ersten Tag der Woche etwas zurücklegen und so zusammensparen, was er kann. Nicht, wenn was übrig bleibt. Also, wie sieht das aus? Stichwort Geld. Das ist nicht das Geld, um das es geht. Es geht um Gottes Prinzipien und zwar für Erfolg in einem ganz anderen Sinn, als wir das an der Börse notieren würden. So läuft es bei Gott nicht. Und ich möchte das Ganze zusammenfassen mit einem eigentlich Liedtext, was mir danach durch den Kopf gegangen ist. Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben. Gib dazu Segen. Das wünsche ich mir. Und jetzt wage ich etwas, das ist nicht geplant. Ich schalte mal mich hier aus. Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben. Gib dazu Segen. Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben. Gib dazu Segen. Einmal machen wir es noch. Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben. Gib dazu Segen. Amen.